In Zeiten wie diesen meinen Platz finden in der Zeit, die Angst machen kann. Das ist der Titel von der Bibelarbeit heute. Und vielleicht fragst du dich das eben manchmal, was passiert eigentlich so um dich herum? Ist es eigentlich normal? Und wie kann man es in so einer Zeit oder in unseren Zeiten seinen Glauben eben gut leben? Ich frage mich das tatsächlich manchmal und so ein Jahreswechsel, der eignet sich ja gut zu einem kleinen Rückblick. Und wenn ich zurückschaue, dann überlege ich mir eben, was passiert so um mich rum und was macht es eigentlich mit mir, was ich da so sehe und höre und in den Nachrichten lese. Ich sehe den Konflikt in Nahost, Israel und die Hamas. Wie schrecklich ist es eigentlich und es ist immer noch nicht vorbei, es geht schon richtig lange. Und als Christin frage ich mich da manchmal, wie stehe ich da eigentlich dazu? Ich bin eigentlich für Frieden. Gleichzeitig sehe ich, dass Israel sich verteidigen muss und deutet es auf das Ende der Zeiten hin. Manche sagen das ja, ich weiß es nicht. Ich sehe viele andere Konflikte auf der Welt. Bei meiner Arbeit bin ich damit immer wieder konfrontiert. Ukraine, Sudan, Jemen, die Deutschland will eine wehrfähige Bundeswehr. Das habe ich in meinem ganzen Leben noch nie erlebt. Was kommt da auf uns zu? Dann das ganze Thema mit den Naturkatastrophen und dem Klima, egal wie ich dazu eigentlich stehe. Die Naturkatastrophen nehmen zu, Erdbeben, extreme Dürre, Flut, Überschwemmung. Ich war im Sommer in Indonesien und die Hauptstadt Jakarta versinkt jedes Jahr um 25 Zentimeter im Meer. Irgendwann wird es die gar nicht mehr geben. Ja, was ist da eigentlich los? Was bedeutet das? Ist das, wie die letzte Generation eigentlich sagt, dass wir die letzte Generation sind? Und wie ordne ich das als Christin eben ein? Wie gehe ich da damit um? Dann politische Entwicklungen, Populismus, der stark zunimmt, Überforderung von der Politik und der Gesellschaft mit der ganzen Migration, der Globalisierung, Abhängigkeit von Handelsketten. Es wird immer extremer gewählt, rechts und links. Wie geht es weiter? Oder dann in die Kirche, gucke ich dahin. Da ist es auch nicht viel besser. Viele Menschen treten aus der Kirche aus. Oft steht die Kirche unter Generalverdacht, Thema Missbrauch und Postkolonialismus und so weiter. Man könnte das endlos fortsetzen, das möchte ich gar nicht. Was will ich damit sagen? Aber eigentlich, die Zeiten, in denen wir eben leben, glaube ich, können uns schon manchmal überfordern oder eben auch ein bisschen Sorge machen oder auch Angst machen. Und was wir uns da manchmal wünschen, ist einfach Sicherheit. Wir wünschen uns, dass Dinge bleiben, wie sie sind oder dass uns jemand an der Hand nimmt und sagt, wo es lang geht, dass uns jemand garantiert, dass alles gut wird und dass nichts passiert, dass kein Krieg kommt, dass nicht immer mehr Konflikte da sind oder Armut oder was auch immer. Und ich möchte aber heute eine andere Frage stellen, eine, die wir auch in der Bibel finden, nämlich ob es nicht sein könnte, dass Gott uns gerade wegen der Zeit, in der wir leben, uns hierher gestellt hat. Könnte es nicht sein, dass er uns wegen seinem Plan und seiner Sache genau an diesen Ort und genau in diese Zeit gestellt hat, auch wenn wir es manchmal gerne anders hätten? Und diese Frage, die wird im Buch Esther gestellt und wir wollen uns in der Bibelarbeit ein bisschen mit Esther beschäftigen, auch die auch in solchen Zeiten gelebt hat, die eben ihr Angst gemacht haben. Und wie man da ein Leben leben kann, das eben Gott ehrt. Und wir schauen uns das Buch Esther an, das Kapitel 4 im Speziellen. Und ich will, bevor wir in dieses Kapitel 4 eben einsteigen, ein paar allgemeine Dinge zu Esther sagen, weil ich das ja super spannend finde. Esther ist ein Buch im Alten Testament. Die Handlung spielt in Persien, ungefähr 500 vor Christus, also schon ultra lange her. Und in der Zeit, da hat das jüdische Volk nicht mehr um oder in Jerusalem gelebt, sondern sie waren gefangen genommen worden und sind verschleppt worden nach Babylon. Und was war in diesem Buch Esther, um was geht es da eigentlich? Da gibt es einen König Ahasveros und dieser König ist sozusagen der alleinige Herrscher in diesem ganzen Land. Alle wichtigen Entscheidungen, die hat er getroffen oder konnte sie auf jeden Fall treffen. Er war ein Machtmensch und beeindruckte mit seinem Reichtum gerne andere. Er hat eine Show veranstaltet, ein Fest, hat da viele Fürsten eingeladen, um sie zu beeindrucken und eine Riesenfeier veranstaltet, die 180 Tage lang ging, also ungefähr ein halbes Jahr. Und er hat gezeigt, was er alles hat. Das war viel Alkohol, viel Essen, viel Gold und schöne Frauen. Und an einem Abend, da war es vermutlich schon spät, da sind er und die Männer, die er da eingeladen hat, da waren die schon betrunken und da fällt ihm ein, dass er gerne seine schöne Frau vorführen möchte. Und die Königin, die hat sich geweigert, sie kommt nicht. Man musste wissen, dass es so war, wer einem Befehl dieses Königs nicht gefolgt ist, der konnte umkommen. Also recht mutig von dieser Königin, was die sich zu weigern. Und daraus ist ein großer Konflikt entstanden. Der König hat überlegt, was kann er da machen? Und ihm wurde geraten, dass er die Königin absetzen soll und sich eine neue suchen soll. Und zwar, um ein Beispiel zu platzieren, dass eben die Frauen im ganzen Land ihren Männern zu gehorchen haben. Und der König sucht dann nach einer neuen Frau. Und das macht er, indem er im ganzen Land schöne Mädchen zusammenbringen lässt. Die werden ein Jahr lang mit den besten Schönheitsprodukten und der besten Ernährung versorgt und auf diese Begegnung mit dem König vorbereitet. Und dann verbringen sie eine Nacht mit dem König und der König sucht sich dann eine raus. Und da kommt die Esther ins Spiel. Esther war eine junge Frau, sie war jüdisch, sie gehört also einer Minderheit in Persien an und sie lebte als junge Frau bei ihrem älteren Cousin. Ihre Eltern waren schon gestorben, deshalb ist sie bei ihm aufgewachsen. Und Esther war einer dieser Mädels, die da ausgewählt wurden. Ob das freiwillig war oder ob sie unfreiwillig an den Königspalast gekommen ist, das wissen wir nicht. Sie war jedenfalls für ein Jahr lang dort im Frauentrakt und wurde auf diese Zeit mit dem König, auf diese Nacht vorbereitet, wie viele anderen eben auch. Und die Esther war sehr hübsch. Und der Verantwortliche dieser Frauen, der hatte einen besonderen Blick für sie und hat das gemacht, damit sie eben da gut bei dem König ankommt. Und als ihr Tag kam und sie zum König gebracht wurde, da war der König sehr beeindruckt und er hat sie als neue Königin ausgewählt. Die Esther wird gekrönt, es wird gefeiert und sie ist die neue Königin. Sie hat bis dahin aber noch niemandem erzählt, dass sie Jüdin ist. Und dann spitzt sich die Lage zu und zwar beim König gibt es einen ersten Berater namens Haman und dieser Haman ist Amalekiter. Und wir lesen in der Bibel, dass es einen Konflikt gab zwischen den Juden und den Amalekitern und der Mordechai, der ältere Cousin, bei dem die Esther aufgewachsen ist, ist Jude. Und da gibt es einen persönlichen Konflikt zwischen dem Mordechai, dem Cousin von der Esther und dem Haman, dem Berater des Königs. Und dieser Haman kriegt eine richtige Wut auf den Mordechai und auch auf alle Juden. Und er denkt sich einen Schachzug gegen die Juden aus und will alle Juden, die in Persien leben, umbringen lassen. Und das bringt er beim König vor und der König gewährt ihm, dass er das eben tun kann. Und das ist der Konflikt, in dem die ganzen Juden und insbesondere Mordechai und damit auch Esther in diesem Land stehen. Eine sehr angespannte Situation, weil sie können alle umgebracht werden. Und dann gibt es einen Austausch zwischen Mordechai und der Esther. Und da möchte ich ein paar Verse vorlesen, habe euch dann vier Punkte dazu nochmal mitgebracht. Ich lese uns die Verse vor, Kapitel 4, die Verse 11 bis 17. Esther ließ Mordechai ausrichten. Alle Bediensteten des Königs und alle Bewohner der Provinzen kennen das unumstößliche Gesetz. Jeder, ob Mann oder Frau, wird hingerichtet, wenn er unaufgefordert zum König in den innersten Hof des Palastes geht. Er hat sein Leben nur dann nicht verwirkt, wenn ihm der König das goldene Zepter entgegenstreckt. Mich hat der König sogar schon 30 Tage nicht mehr zu sich rufen lassen. Kurz davor hat Mordechai die Esther aufgefordert, zu dem König eben zu gehen. Da ließ Mordechai Königin Esther ausrichten, glaub nur nicht, dass du als einzige Jüdin mit dem Leben davonkommst, nur weil du im Königspalast wohnst. Wenn du jetzt nichts unternimmst, wird von woanders her Hilfe für die Juden kommen, du aber und deine Familie, ihr werdet sterben. Und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Esther schickte Mordechai die Antwort, geh und ruf alle Juden zusammen, die in Susa wohnen. Fastet für mich, esst und trinkt 3 Tage und Nächte lang nichts. Ich werde mit meinen Dienerinnen ebenfalls fasten. Dann will ich zum König gehen, obwohl ich damit gegen das Gesetz verstoße. Komme ich um, so komme ich um. Da ging Mordechai weg und tat, was Esther ihm gesagt hatte. Das sind unsere Verse, um die es heute geht. Und ich habe 4 Punkte mitgebracht, die wir so mitnehmen können aus diesem Bibeltext. Und der erste ist, Gott hat einen Plan und er gebraucht normale Menschen. Ich will mit euch noch mal ein bisschen anschauen, wer diese Esther war. Ich habe das vorhin ein bisschen erklärt. Esther war eine schöne und junge, hübsche jüdische Frau. Sie wuchs bei ihrem älteren Cousin auf, weil ihre Eltern eben schon gestorben waren. Und sie war von Geburt an Jüdin. Und die Juden lebten, und viele tun das auch heute noch, nach einem Gesetz, das Gott ihnen gegeben hat. Es sind nicht nur die 10 Gebote, sondern eben viele Regeln und Hinweise, die Gott dem Volk Israel gegeben hat. Das umfasst zum Beispiel den Sabbat zu halten oder bestimmte Essensvorschriften einzuhalten oder auch keinen Partner aus anderen Nationen zu haben. Da steckt dann dahinter kein Rassismus, aber die Beobachtung, dass er mit anderen Partnern aus anderen Nationen, eben andere Religionen, Götter und Traditionen reinkommen. Und ein vorbildlicher Jude oder eine vorbildliche Jüdin, die Gott ehren wollen, die würden das alles einhalten. Das sehen wir zum Beispiel im Buch Daniel. Daniel und seine Freunde, die haben zu einer ähnlichen Zeit gelebt wie Esther. Sie gehörten auch zu diesen verschleppten Juden, die nicht mehr in Israel lebten und unter einer anderen Kultur und Herrschaft lebten. Und Daniel und seine Freunde, die weigerten sich zum Beispiel, das Essen zu essen, das es am Königshof gab. Oder die hielten ihre Gebetszeiten fest ein. Dafür haben sie ihr Leben riskiert und hätten umkommen können, zum Beispiel im Feuerofen oder in der Löwengrube. Jetzt geht es heute nicht um Daniel, sondern um Esther, aber wir können uns da anschauen, was sie macht, wie sie nämlich lebt. Und die Antwort ist, sie lebt ganz anders. Sie hält nämlich nicht diese Essensvorschriften ein, sonst wäre das aufgefallen an dem Königshof. Und sie verschweigt ihren Glauben und ihre Herkunft. Und am gravierendsten, sie heiratet einen Mann, der kein Jude ist. Der König Ahasveros wird in der Bibel beschrieben als ein Trinker, einer, der seinem Impuls folgt und als einer, der viel auf Reichtum, auf Erfolg und auf Schein setzt. Also nicht unbedingt einen gottesfürchtigen Mann. Und auch die Gesellschaft, in der Esther eben lebt, ist nicht gottesfürchtig. Eher genau das Gegenteil. Also strenggläubige Juden, die hätten Esthers Verhalten wahrscheinlich nicht unbedingt als vorbildlich angesehen. Es weicht eindeutig ab von den Hinweisen, die Gott dem Volk Israel gegeben hat. Das heißt, Esther kommt an diese hohe Position als Königin dadurch, dass sie ihre Herkunft verschweigt, dass sie einen Schönheitswettbewerb gewinnt und dadurch, dass sie erstmal das tut, was andere ihr gesagt haben. Man könnte sich also schon fragen, ob Esther so eine kernige Frau ist, die einen starken Charakter hat und am Anfang, wie wir es lesen, wahrscheinlich nicht unbedingt. Und trotzdem finde ich das sehr interessant, dass Esther in diese hohe Position geraten ist. Sie kann dort nämlich für das Volk Israel eintreten, für Israel handeln und Gott gebraucht sie eindeutig. Und in dem entscheidenden Moment, da fordert Gott Esther raus und sagt, jetzt kommt es auf dich an. Und er traut ihr was zu, obwohl sie vorher nicht so vorbildlich als Jüdin gelebt hat. Obwohl sie inmitten in einer ganz gottlosen Gesellschaft lebt und obwohl sie vorher nicht unbedingt einen besonderen Charakter gezeigt hat, der hindeutet, dass sie so richtig hinstehen kann. Was nehmen wir daraus mit? Gott gebraucht Menschen und traut ihnen zu, nach seinem Willen zu handeln, auch wenn es vorher nicht unbedingt danach aussah. Gott gebraucht nicht immer die, die von vornherein total geistlich aussehen. Er gebraucht ganz normale Menschen, die manchmal Angst haben, die schüchtern sind oder vielleicht immer mal wieder übers Ziel hinausgeschossen sind. Und er schenkt Möglichkeiten, ihn zu ehren und er fordert auf, seinem Plan zu folgen. In aller Freiheit, man muss das nicht tun, aber er gibt uns die Möglichkeiten dazu. Und ich glaube, dass es eben auch für uns gilt, auch wenn wir manchmal in der Gemeinde vielleicht nicht unbedingt aufgefallen sind, dass wir jeden Gottesdienst und jede Gemeindeveranstaltung besucht haben, dass wir vielleicht nicht immer die Bibel nach dem Bibelleseplan gelesen haben oder dass wir vielleicht hier manchmal bei der Jumiko, bei den Zeugnissen überlegen, krass, was die anderen hier im brasilianischen Urwald machen. Ich weiß gar nicht, ob ich das hinkriegen würde. Ich weiß gar nicht, ob so eine Missionsgesellschaft mich überhaupt annehmen würde, wenn die eigentlich wissen, wie ich so bin. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich sehe in der Bibel, Gott gebraucht unperfekte Menschen und er traut ihnen eben auch große Sachen zu und spannt sie in seine Pläne ein. Gott schreckt da nicht davor zurück, ganz normale Menschen wie dich und mich zu gebrauchen und zu sagen, jetzt ist deine Zeit gekommen. Ich will dich gebrauchen und das wäre zu tun und bist du eben bereit dazu? Und Gott lässt sich dann nicht abhalten, uns zu gebrauchen, weil wir uns vielleicht gerade nicht so fühlen. Und er schenkt uns die Möglichkeiten, ihm zu dienen. Er lädt uns dazu ein und er fordert uns raus, seinem Plan zu folgen. Und wie handelt Gott dann? Und das ist mein zweiter Punkt, wenn wir uns anschauen, wie Gott handelt, wenn wir uns dafür seine Pläne auch einspannen lassen. Und mein zweiter Punkt ist, Gott wirkt manchmal im Verborgenen. Ich finde das ein ganz spannenden Punkt bei Esther in diesem Buch in der Bibel. Esther ist neben dem Hohelied in der Bibel das einzige Buch, in dem Gott nie erwähnt wird. Das muss man sich mal vorstellen, das ist die Bibel, also Gottes Wort. Und die Schrift, die wir da haben, die Bibel, die ist von Gott inspiriert. Also es geht um Gott. Und trotzdem gibt es sein Buch, nämlich Esther, da wird Gott nie erwähnt, kein einziges Mal. Sein Name kommt überhaupt nicht vor. Man kann sich fragen, ja, was ist da los? Ist da was schief gelaufen? Nein, da ist nichts schief gelaufen. Auch wenn Gott nicht erwähnt wird, können wir sehen, dass Gott da drin steckt und wir können Gott da drin im Hintergrund eben, im Verborgenen entdecken. Man sieht ganz viele Sachen, wie Gott handelt. Und das sind vielleicht Zufälle, könnte man sehen, oder eben Gottes Handeln. Ich zähle mal ein paar auf. Dieser König hat zugestimmt, dass seine Königin abgesetzt wird. Und wenn die Königin Vasti nicht abgesetzt worden wäre, dann hätte Esther nicht Königin werden können. Oder die Esther wurde ausgewählt als eine von ganz vielen jungen Frauen, eher eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, die da eingetreten ist. Sie erhält die Aufmerksamkeit von dem König und von dem Verantwortlichen in diesem Frauentrakt und schließlich entscheidet sich der König für sie. Wenn das alles nicht passiert wäre, dann hätte Esther nicht als Jüdin ihr Volk beschützen können. Sie wäre einfach eine ganz normale jüdische Frau gewesen. Und dann geht die Geschichte weiter. Esther entscheidet sich, vor den König zu treten und für ihr Volk einzustehen, nimmt allen Mut zusammen und sie hätte dafür umgebracht werden können. Und es gelingt ihr dann, den König zu überzeugen, diesen Befehl, die Juden umzubringen, eben umzuwandeln. Sie erklärt ihm das Dilemma und der König willigt ein, dass die Juden gerettet werden dürfen. Und auch da wieder, der König hätte die Esther nicht anhören müssen. Er hätte sie fortschicken können, er hätte sie sogar umbringen lassen können. Es sind also insgesamt ganz viele Besonderheiten zusammengekommen. Man hätte auch sagen können, viele Zufälle. Und gleichzeitig ist die Rettung vom Volk Israel Gottes Verheißung. Gott hat es von Anfang an geplant, er hat es angedeutet. Und er hat seinem Volk versprochen. Und das heißt, wir können dahinter Gottes Verheißungen sehen und Gottes Wirken, obwohl er nie erwähnt wird. Er fädelt das alles ein, obwohl die Personen das selber vielleicht gar nicht verstehen. Er lenkt den König, er lenkt den Auswahlprozess, er fordert die Esther heraus, damit es zur Rettung von seinem Volk kommt. Gott handelt im Verborgenen. Und ist es nicht manchmal in unserer Zeit eben auch so? Wir wünschen uns, dass Gott erwähnt wird, dass Gott vielleicht groß gemacht wird in der Zeit, in der wir leben. Wir wünschen uns manchmal Gottes klares Reden, einen Zettel vom Himmel, und oft hören wir das nicht. Wir haben kein klares Reden, wir haben keine Zettel und wir merken vielleicht manchmal, dass Gott auch in Deutschland immer mehr von der Bildfläche verschwindet, dass es vielleicht gar nicht mehr unbedingt gewünscht ist, dass er vorkommt. Das heißt aber nicht, dass Gott nicht handelt. Er handelt, aber eben im Verborgenen. Er fädelt ein, er lenkt und er ist der Herrscher der Welt. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir das wahrnehmen, weil wir das als Christen eben hier bei uns in einer Gesellschaft, die immer säkularer wird, immer gottloser wird, dass wir das erleben. Immer mehr Menschen wenden sich von der Kirche ab, das habe ich vorhin gesagt, kann man ja an den Zahlen sehen. Und man könnte denken, dass viele Menschen meinen, Gott wird nicht mehr gebraucht, nicht erwähnt oder er darf nicht mehr vorkommen. Und manchmal schließen wir selber auch daraus, dass Gott sich zurückzieht, dass Gott nicht mehr wirkt. Und ich denke aber, dass es ein falscher Schluss ist. Gott ist nicht abwesend, nur weil man ihn nicht direkt handeln sieht oder weil sein Name nicht erwähnt wird. Hier im Buch Esther war sein Ziel die Rettung vom Volk Israel. Das hat er Abraham, Isaak und Jakob versprochen und das hat er durchgezogen, ob er erwähnt wird oder nicht, in einer völlig gottlosen Gesellschaft. Und Gottes Ziel heute ist die Rettung jedes einzelnen Menschen. Es ist sein Ziel, dass alle Menschen seine Liebe sehen und dass sie eingeladen werden zu einem Leben mit ihm. Und er wird davon nicht ablassen, egal wie wir uns verhalten, egal wie die Gesellschaft sich um uns herum verhält, Gott handelt, ob wir ihn sehen oder nicht, ob er erwähnt wird oder nicht. Also meine ersten beiden Punkte sind, Gott hat einen Plan, den setzt er um, manchmal im Verborgenen, und er gebraucht Menschen dazu. Und in dem dritten Punkt wollen wir uns anschauen, nämlich was unser Platz da drin eben sein kann, dass Gott uns fragt, ob wir in seinem Plan mitmachen möchten und ob wir bereit sind, alles zu geben, unser Leben zu riskieren. Das ist der dritte Punkt. Bist du bereit, alles zu geben? Wir gucken uns nochmal diese Bibelstelle an. Das ist ein Austausch zwischen Mordechai und der Esther. Es geht um sehr viel. Es geht um Leben und Tod der Juden hier in Persien. Und Mordechai weiß, dass die Esther die Einzige ist, die die Macht hat oder die Möglichkeit hat, einzugreifen. Sie ist ganz nah am König dran und nur der König kann letztlich da was machen. Also fordert er die Königin Esther auf, aktiv zu werden und auf den König zuzugehen. Und die Esther reagiert erst zurückhaltend. Warum genau, wissen wir nicht, steht nicht drin. Aber sie lässt dem Mordechai ausrichten, jeder, der unaufgefordert vor den König kommt, riskiert sein Leben. Der König kann ihn umbringen lassen. Außerdem hatte der König mich schon einen Monat lang nicht mehr rufen lassen. Der König war also nicht unbedingt total eingeschossen auf sie und sie hatte berechtigte Bedenken bestimmt. Wahrscheinlich hatte sie Angst um ihr Leben oder vielleicht wusste sie auch einfach nicht, was sie tun sollte. Und der Mordechai schreibt ihr relativ streng zurück und sagt, glaub nur nicht, dass du als einzige Jüdin mit dem Leben davonkommst, nur weil du im Königspalast wohnst. Wenn du jetzt nichts unternimmst, wird von anderswoher Hilfe für die Juden kommen. Du aber und deine Familie, ihr werdet sterben. Und wer weiß, ob du nicht gerade für diese Zeit Königin geworden bist. Er sagt also, glaub ja nicht, dass du dich selbst retten kannst, wenn du abwartest. Wenn du nichts tust, wirst du alles verlieren. Wenn du nichts tust, dann wird Gott von woanders her Hilfe schicken und du wirst auch umkommen, weil rauskommt, dass du Jüdin bist. Und Mordechai gibt der Esther eben was mit zu bedenken. Vielleicht bist du genau wegen dieser Sache jetzt an deinem Platz. Vielleicht ist genau das deine Aufgabe. Vielleicht hat Gott dich genau an diese Stelle gestellt, um dir die Möglichkeit zu geben, jetzt zu handeln und seine Verheißung zu erfüllen. Er sagt also klar, wenn du nicht riskierst, deine Macht zu verlieren, deine Position zu verlieren, dann wirst du alles verlieren, dann bleibt nichts mehr. Und ich glaube, diese Aufforderung von Mordechai können wir auch für uns ein bisschen mitnehmen, dass wir unsere Position, unsere Fähigkeiten, unsere Karriere, unsere Persönlichkeit, unsere Schönheit, was auch immer, für Gott nutzen und für andere. Und wenn wir das nicht tun, dann wird es uns irgendwie von innen her auffressen. Dann verlieren wir uns selbst. Dann bleibt am Ende vielleicht gar nichts. Wenn wir unseren Wert in unseren Job setzen oder unseren Wert von unserer Schönheit, von unserer Gesundheit, von unseren Fähigkeiten, von unserem Können abhängig machen, dann ist das vielleicht irgendwann nicht mehr. Dann sind wir vielleicht irgendwann alt und runzelig, krank oder wir verlieren den Job und dann bleibt nichts mehr. Dann ist der Wert weg. Und deshalb ist dieser Hinweis von Mordechai wichtig, wenn du nicht bereit bist, das aufzugeben, dann wird am Ende gar nichts bleiben. Also nutze deine Fähigkeiten, deine Position, das, was du kannst für Gott und für andere, weil dann dein Wert woanders hängt, weil er dann unabhängig ist. Und nutze deine Möglichkeiten nicht für dich selbst, sondern für andere. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Manchmal frage ich mich vielleicht selber auch und andere Leute, mit denen ich spreche, dass man sagt, ich weiß gar nicht, was meine Berufung ist. Ich weiß gar nicht, wo Gott mich eigentlich haben will. Aber ich glaube, dass Gott uns das zeigt. Er handelt manchmal im Verborgenen und manchmal ohne ein klares Reden. Und wir dürfen aber trotzdem mit dem, was uns geschenkt ist, uns einbringen. Und ich glaube, dass uns ganz viel geschenkt ist. Viele von uns sind hier in Deutschland aufgewachsen. Das heißt, wir haben eine krasse Bildung genossen oder genießen sie immer noch. Und wir könnten uns fragen, wem diene ich mit meinem Wissen, das ich habe? Oder vielleicht haben wir einen guten Job, verdienen viel Geld, was machen wir damit? Vielleicht hat jemand eine Leitungsposition oder wird eine haben, was machen wir mit der Verantwortung oder dem Handlungsspielraum, der uns geschenkt ist? Oder wir haben freie Tage, ein Wochenende oder Urlaub. In vielen Ländern gibt es eine 6-Tage-Woche oder 2 Wochen Urlaub im Jahr, mehr nicht. Was machen wir mit unserer freien Zeit? Die Frage kann jeder für sich ganz unterschiedlich beantworten. Die Antwort ist auch immer unterschiedlich, ist bei jedem anders. Manche bringen sich voll in der Gemeinde ein, manche haben eine bestimmte Menschengruppe voll auf dem Herzen und investieren sich dort total. Manche nutzen den Handlungsspielraum, den sie auf der Arbeit haben, immer wieder für Entscheidungen, die Gott ehren. Manche investieren ihr Geld in die weltweite Gemeinde Gottes. Und vielleicht ist es für dich dran, hier bei der Jumiko zu sagen, ich möchte das, was ich geschenkt bekommen habe, meine Fähigkeiten, meine Zeit, mein Geld investieren für Menschen im Ausland, damit Menschen von Gottes Liebe hören können. Im Jahreseinsatz von paar Monate oder mehrere Jahre. Jeder von uns ist in unterschiedlichen Situationen, aber Gott gibt jedem von uns Möglichkeiten, ihm zu dienen. Vielleicht fordert er dich heute auch wie Mordechai heraus. Kann es nicht sein, dass du gerade wegen dieser Zeit an diesem Ort bist und nutze deine Möglichkeiten, die du da hast? Esther hat sich entschieden, alles auf eine Karte zu setzen und sagt, komme ich um, dann komme ich um. Und Gott hat sie gebraucht, um sein Volk zu retten. Und auch uns gilt diese Herausforderung eben. Kann es nicht sein, dass wir gerade wegen dieser Zeit an diesem Ort sind, dass wir Fähigkeiten besitzen, die wir haben, dass manche vielleicht gut reden können, dass sie sprachbegabt sind, dass sie schnell mit Menschen in Beziehungen treten können oder gut zuhören können oder andere gut anleiten können, gut Wissen weitervermitteln können. Kann es vielleicht sein, dass Gott dich ruft, deine Möglichkeiten für seine Sache einzusetzen? Wir haben am Anfang ein bisschen in die Zeit geschaut und ich habe ein paar Fragen gestellt zu der Zeit, in der wir leben. Und ich habe letztens von einem Gesellschaftsforscher gehört, dass wir in einer toxischen Gesellschaft leben, in einer, die sich nicht unbedingt positiv nach vorne entwickelt, weder im wirtschaftlichen, noch im politischen, noch im sozialen Bereich. Und kann es eben sein, dass Gott dich, gerade weil die Zeiten so sind, wie sie sind, ruft, um Menschen zu retten, um ihnen von Jesus zu erzählen und sie zu Gott hinzurufen. Mordechai und Esther, die haben geklagt über die Situation, aber sie sind eben auch aktiv geworden. Und ich glaube, dass wir in Deutschland und auch als Christen auch manchmal klagen über unsere Situation. Die Wirtschaft geht bergab, wir hören viel von Kriegen, sind wir überhaupt noch sicher, die Preise steigen und so weiter und so weiter. Die Zeiten können Angst machen und unser Wunsch ist es, dass wir mehr Sicherheit haben. Und aus dem Buch Esther können wir lernen, dass Klagen seine Zeit hat, dass es auch mit dazugehört, dass Weinen seine Zeit hat, dass es auch dazugehört, ist auch wichtig. Aber Gott ruft uns eindeutig dazu auf, aktiv zu werden und eben nicht, um mehr Sicherheit zu schaffen, sondern aktiv werden für Gottes Sache. Und seine Sache ist es, dass alle Menschen von seiner Liebe hören. Und man kann sich da fragen, ja, wie soll das denn bitte gehen? Das ist so eine große Sache, dass alle Menschen das hören. Und ich will nicht wie die Esterer mein Leben riskieren und ich will es auch nicht verlieren. Ich werde nie so mutig sein wie die Esther. Und das führt mich zu meinem vierten und meinem letzten Punkt. Wie kann das gehen? Wir können Esther als Vorbild nehmen. Und es ist eine Spitzenidee zu sagen, ich will so werden wie die Esther, genauso mutig. Aber es ist eigentlich auch klar, dass wir das nicht so richtig hinkriegen werden. Oder zumindest nicht alle von uns. Wir werden nicht sein wie Esther. Wir sind auch nicht wie Esther. Und deshalb ist es nicht das Allerbeste, Esther als Vorbild zu nehmen, sondern als ein Hinweis, wie so ein Straßenschild, das auf was hindeutet, um den Weg zu zeigen. Und so kann Esther auch auf was hindeuten. Esther hat ihr Volk gerettet. Sie hat sich mit ihrem Volk identifiziert und sie ist vor dem König für ihr Volk eingetreten, für die Juden. Und sie war bereit, ihre Privilegien aufzugeben, sie war bereit, ihre Macht aufzugeben und ihren Reichtum aufzugeben und sogar um ihr Leben zu verlieren. Und an wen erinnert uns das? An Jesus Christus. Jesus Esther deutet auf Jesus hin. Jesus hat den Himmel aufgegeben, die Nähe zum König, zu seinem Vater. Er hat seine Macht aufgegeben, er hat sein Reichtum aufgegeben, er ist auf die Erde gekommen, nicht nur um das Volk Israel zu retten, sondern um alle Menschen zu retten. Und er hat sich mit uns als Menschen identifiziert und er war wie wir. Und er ging sogar noch einen Schritt weiter als Esther. Er hat nicht nur sein Leben riskiert, sondern er hat sogar verloren. Er hat es verloren, damit wir es wiederfinden, damit wir ein Leben in Fülle und mit Gott haben. Und wenn wir sagen, mein Leben, mein Geld, mein Studium, meine Karriere, meine Träume, meine Gesundheit, meine Beziehungen, das alles gehört mir. Ich will das bestimmen und ich will das auch behalten. Da hätte Jesus auch sagen können, das ist mein Leben, ich gebe das nicht, ich möchte sicher in meinem Himmel bleiben. Und er hat es trotzdem für uns gegeben, damit wir frei sein können, nicht damit wir sicher sein können. Wir verwechseln das manchmal. Wir wünschen uns, dass wir alles sicher behalten, was wir haben. Aber Jesus hat sein Leben gegeben, damit wir frei sein können. Frei von all dem, was uns die Gesellschaft manchmal weismachen will, was wichtig ist. Und wir dürfen loslassen und frei sein und mit leeren Händen vor Gott kommen und uns von ihm immer wieder neu füllen lassen und uns von ihm die Kraft geben lassen, damit wir unsere Möglichkeiten für ihn auch einsetzen können. Gott hat einen Plan, den hat er seit Anbeginn der Welt verfolgt, dass alle Menschen gerettet werden. In 1. Timotheus 2, Vers 4 lesen wir das, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Dazu hat er das Volk Israel bestimmt, damit es als Beispiel dient für alle Länder und alle Nationen und daraus ist Jesus hervorgekommen, damit er am Kreuz eben unsere Schuld trägt und damit wir gerettet werden. Und Gott wird diesen Plan fortführen, egal in welcher Zeit wir leben. Egal ob mit uns oder ohne uns, aber Gott möchte uns dabei haben, um diesen Plan umzusetzen, um den weiterzuverfolgen. Er möchte uns gebrauchen und er fordert uns auf, wie Mordechai vielleicht. Könnte es nicht sein, dass wir wegen Gottes Sache gerade in dieser Zeit leben? Und möchtest du deine Möglichkeiten für ihn nutzen? Wir haben uns damit beschäftigt, dass wir in einer Zeit leben, die Angst machen kann, nicht muss, aber kann, und uns gefragt, wie geht es, dass wir da unseren Glauben gut leben können. Wir haben am Beispiel von Esther gesehen, dass Gott einen Plan für die Welt hat und dass er möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Den Plan verfolgt er und davon lässt er sich nicht abbringen. Er handelt manchmal im Verborgenen, aber das muss uns nicht abschrecken. Er gibt uns nicht die Sicherheit, die wir uns manchmal wünschen und er garantiert uns nicht, dass die Zeiten besser werden oder dass uns nichts passiert. Aber er gibt uns die Sicherheit, dass ihm nichts aus dem Ruder läuft. Und Gott fordert uns auf, an seinen Plänen mitzuwirken als ganz normale Menschen. Und er wünscht sich, dass wir unsere Möglichkeiten einbringen für ihn und für andere. Und ich wünsche mir, dass wir mehr und mehr lernen, auf Gottes Wirken zu vertrauen, dass wir vertrauen darauf, dass er einen Plan hat, auch wenn die Zeiten nicht danach aussehen. Und ich wünsche mir, dass wir wie Esther sagen, gerade jetzt in unserer Zeit möchten wir das, was wir haben, unsere Möglichkeiten, die uns geschenkt wurden, für ihn und für seinen Plan und für andere Menschen einsetzen. Und dass wir dann gespannt sind, was Gott tut und wie er wirkt und uns überraschen lassen von seiner Größe, seiner Liebe und seiner Herrlichkeit. Ich bin am Ende angekommen von meiner Bibelarbeit und möchte noch beten. Ja, Herr, ich danke dir für dein Wort und dass wir immer wieder in dein Wort reinschauen können und da drin sehen können, wie du bist und wie du handelst. Und danke, Herr, dass du zu uns sprichst, dass dein Wort lebendig ist. Und ich danke dir, Herr, dass du uns zu dir hinrufst, dass du uns berufst, dir nachzufolgen und an deinem großen Plan mitzuwirken. Und manchmal wirkt uns das so groß, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen oder wo unser Platz genau ist. Und manchmal machen uns die Zeiten, in denen wir leben, Sorge, dass wir nicht wissen, ja, wie sich das weiterentwickelt und was da drin eben auch unser Platz ist. Und Herr, du möchtest uns helfen, da unseren Platz zu finden und dir nachzufolgen und Menschen zu dir hinzurufen. Und ich bitte dich, dass du ja, uns da deine Kraft schenkst, dass du uns deinen Geist gibst, dass du uns Weisheit gibst und andere Menschen um uns herum, mit denen wir gemeinsam dir nachfolgen und Menschen zu dir hinrufen. Danke, dass du unser gemeinsamer Herr bist und dass wir in deiner Hand sind. Amen.